Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, das ist heute Morgen. Ich bin Daniel Knoll und das sind unsere Themen. In Griechenland wüten auch heute Morgen die Waldbrände. Feuer bedroht die Hauptstadt Athen. Die USA stellen dem Roten Kreuz erstmals Namen von gefangenen Terrorverdächtigen in Irak und Afghanistan zur Verfügung. Zwischen der Schweiz und Libyen hofft vor allem die Schweizer Wirtschaft auf eine schnelle Besserung der noch immer zerrütteten Beziehungen. Und Roger Federer hat das Turnier von Cincinnati gewonnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montagmorgen. Hier ist gleich der Nachrichtenüberblick, heute früh mit Andrea Just.
In Griechenland haben die Feuerwehrleute auch in der Nacht ihren Kampf gegen die großen Waldbrände von Athen fortgesetzt. Die Flammen hatten gestern die nördlichen Vorstädte Athens erreicht und sind nur noch 20 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Der Vorort Agios Stephanos mit knapp 10.000 Einwohnern wurde evakuiert. Die Lage sei äußerst kritisch, sagte der griechische Regierungschef Karamanlis kurz nach Mitternacht bei einem Besuch in der Einsatzzentrale der Feuerwehr. Bisher verbrannten rund 200 Quadratkilometer Wald. Es wird Brandstiftung vermutet, weil vor der griechischen Hauptstadt neue Siedlungen geplant sind. NATO-Befehlshaber in Afghanistan fordern von US-Präsident Obama noch einmal mehr Truppen und Ausrüstung für den Kampf gegen die erstarkenden Taliban. Besonders im Osten des Landes, nahe der Grenze zu Pakistan, seien Verstärkungen nötig, sagte der Kommandant der örtlichen Streitkräfte, US-General Scaparotti. Zuvor hatte bereits US-Generalstabschef Mullen gewarnt, die Lage in Afghanistan sei ernst und die Taliban hätten ihre Taktiken verbessert. In den drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben sich Zehntausende von Menschen an einem Freiheitslauf beteiligt zum Andenken an die 680 Kilometer lange Menschenkette gegen die Sowjetherrschaft vor 20 Jahren. 1991 errangen die drei Staaten ihre Unabhängigkeit, die Estland, Lettland und Litauen schon von 1918 bis 1939 gekannt hatten. Vor 70 Jahren marschierte dann die sowjetische Armee ein. Tausende von Balten wurden während der Sowjetherrschaft nach Sibirien deportiert und kamen an Entbehrungen um oder wurden umgebracht. Roger Federer hat das Tennisturnier von Cincinnati gewonnen. Im Final bezwang er den Serben Novak Djokovic 6:3 und 7:5. In der Fußball-Super League schlugen die Young Boys Sion 3:1, Xamax und Basel spielten 2:2 und Bellinzona und die Grasshoppers trennten sich 0:0. Die Männer- und Frauenstaffel der USA haben beide an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin den 4x400 Meter Lauf gewonnen. Silber ging bei den Männern an Großbritannien, bei den Frauen an Jamaika. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 10.586 Punkten plus 3,4%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,599 gehandelt, der Euro zu einem Franken 51,94 beziehungsweise zu einem Dollar 43,42. Das Wetter heute Montag, viel Sonnenschein, nur im Süden zunächst bewölkt. Gegen Abend in den Alpen sowie in Jura lokale Gewitter. 28 bis 32 Grad.
Verheerende Waldbrände haben in Griechenland übers Wochenende großen Schaden angerichtet. Die Flammen fraßen sich bis in die nördlichen Vorstädte von Athen vor. Die Behörden rechnen mit immensen Schäden. Rund 200 Quadratkilometer Wald waren bis am Abend abgebrannt. Todesopfer gibt es bisher keine. Auch heute Morgen noch wüten die Flammen. Mit Werner van Gent rede ich nun. Guten Morgen nach Athen.
Guten Morgen.
Werner van Gent, wie ist die aktuelle Lage?
Also leider ist es kein guter Beginn der Woche. Man wünscht sich in Griechenland immer gerne eine gute Woche. Das ist jetzt nicht der Fall. Nach wie vor brennt es nördlich von Athen. An zwei Fronten ist die Lage völlig unkontrolliert. An mehreren anderen Stellen konnte das Feuer über die vergangene Nacht einigermaßen unter Kontrolle gebracht werden. Aber am Hausberg von Athen, der Pendeli, und an der Küste bei Neamakri brennt es nach wie vor völlig unkontrolliert und werden auch bewohnte Gebiete bedroht.
Wie weit sind denn die Flammen derzeit entfernt vom Stadtzentrum?
Also vom Stadtzentrum noch sehr weit entfernt, aber die nördlichen Vororte von Athen, das ist die Gegend, wo sehr, sehr viele parkähnliche Situationen gibt und wo es sehr viel Grün gibt. Diese gute Wohngegend von Athen, die wird nach wie vor bedroht.
Bisher heißt es ja, es seien Brandstifter am Werk gewesen. Weiß man schon Näheres über die Ursachen dieser Brände?
Nein, man weiß direkt über die eigentliche Ursache nichts. Man weiß aber auch, dass es relativ kühl war in den letzten Wochen, also dass die Wälder nicht von selber, es gibt keine Selbstentzündung, wie das in der Vergangenheit immer wieder passiert ist. Also man geht schon von Brandstiftung aus. Man weiß auch, dass es Spekulationen gibt, dass das Gebiet nördlich von Athen, dass das irgendwann mal in die Planung einbezogen wird, dass die Stadt sich dorthin entwickeln sollte. Mit Sicherheit sind die Spekulationen, gibt es da Spekulationen.
Heißt das, diese Brandstifter, wenn es denn Brandstifter waren, ihr Motiv wäre dann quasi die Beschleunigung dieser Umzonung dieser Gebiete?
Genau, das ist absolut so.
Wie könnten die griechischen Behörden Brandstiftung in dieser Form künftig verhindern?
Brandstiftung kann man nicht verhindern, weil da braucht es einen Polizeistaat und das ist nicht möglich. Man kann aber verhindern, dass die Brände, wenn sie ausbrechen, dass sie unkontrolliert sich weiterentwickeln. Und da hat der Staat bis jetzt eigentlich nichts unternommen. Auch dieser Brand hat als kleines Feuer begonnen und man hat stundenlang nichts gemacht und am nächsten Morgen war dann der Brand außer Kontrolle geraten.
Die letzte große Waldbrandkatastrophe hat in Griechenland vor 2 Jahren stattgefunden, auf dem Peloponnes, mit zahlreichen Todesopfern. Die Politik scheint daraus wenig gelernt zu haben. Warum?
Sehr wenig. Die Frage warum, das muss die Politik beantworten. Man sieht einfach, man hat alles das, was man damals auf dem Peloponnes gesagt hat, dass es Zonen geben muss, dass es auch auf lokaler Ebene, dass es eine milizähnliche Feuerwehr geben muss, dass es ein Frühwarnsystem geben muss, dass es auch mehr Flugzeuge und Löschhelikopter braucht. All das hat man offenbar nicht in Betracht gezogen und so wurde man jetzt erneut überrascht. Das Positive bei der ganzen Geschichte ist, dass die Bevölkerung sehr schnell alarmiert wurde und dass es im Gegensatz zu damals auf dem Peloponnes, dass es keine Todesopfer gegeben hat.
Das waren Informationen unseres Griechenland-Korrespondenten Werner van Gent. Heute Morgen, es ist 6.08 Uhr. Bis vor kurzem hat das amerikanische Militär die Namen der unter Terrorverdacht stehenden Gefangenen streng geheim gehalten. Anfang August haben die USA nun zum ersten Mal das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, über die Identität von Gefangenen informiert, die in 2 Speziallagern in Irak und in Afghanistan festgehalten werden. Die Regierung Obama hat damit eine weitere Maßnahme umgesetzt, um Haftbedingungen und Verhörmethoden wieder internationalen Normen anzupassen. Aus den USA berichtet Max Ackermann.
Kaum im Amt ordnete Präsident Obama an, dass die CIA alle Geheimgefängnisse im Ausland schließen müsse. Die Armee betreibt aber immer noch 2 sogenannte Special Operations Camps, eines in Balad, Irak, das andere in Bagram, Afghanistan. Dort werden einige Dutzend Gefangene festgehalten, die verdächtigt werden, Terrorakte begangen zu haben. Wer dort einsitzt und was mit ihnen geschieht, ist aber weitgehend unbekannt. Seit Anfang August nun werden aber dem IKRK mindestens die Namen der Inhaftierten mitgeteilt. Das Rote Kreuz kann so den Verbleib dieser Personen besser verfolgen und auch die Angehörigen informieren. Dies meldete die New York Times unter Berufung auf Quellen im Militär- und im Verteidigungsdepartement. Haftbedingungen und Befragungspraktiken in US-Gefängnissen für Terrorverdächtige könnten diese Woche für weitere Schlagzeilen sorgen. Die CIA soll noch heute einen Bericht über ihr Verhörprogramm aus dem Jahre 2004 veröffentlichen. Das Magazin Newsweek publizierte bereits Auszüge aus dem Bericht. Danach sei ein Terrorverdächtiger bei der Befragung mit einer Schusswaffe und einmal auch mit einer elektrischen Bohrmaschine bedroht worden. Außerdem hätten CIA-Leute fingierte Hinrichtungen inszeniert, um Geständnisse zu erpressen. Erwartet wird in den nächsten Tagen auch der Entscheid von Justizminister Eric Holder, ob er einen Sonderermittler einsetzt, um die Verhörpraktiken zur Zeit der Regierung von Präsident Bush zu untersuchen. Präsident Obama steht solchen Ermittlungen skeptisch gegenüber. Er hat mehrfach betont, dass es besser sei, vorauszuschauen, statt alte Fehler zu untersuchen.
Zu einem ganz anderen Thema. Seit einem Jahr läuft zwischen der Schweiz und Libyen so gut wie nichts mehr. Die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen sind seit der Verhaftung des ältesten Gaddafi-Sohnes in Genf auf Eis. Für die Geschehnisse in Genf hat sich Bundespräsident Merz nun entschuldigt, was ihm von politischer Seite praktisch nur Schelte eingebracht hat. Wie sieht es nun auf die Schweizer Wirtschaft? Wie sieht sie den Deal von Tripolis? Andrea Jacki hat nachgefragt.
Kritisieren sei immer leicht, sagt Jan Atteslander, Leiter der Außenwirtschaft beim Wirtschaftsdachverband Economy Suisse. Immerhin sei es Bundespräsident Merz gelungen, Bewegung in die Angelegenheit zu bringen.
Wir hoffen sehr, dass jetzt sich eine Normalisierung der Handelsbeziehungen einstellt. Was aber viel wichtiger ist, dass die beiden festgehaltenen Manager vor Ort möglichst bald freigelassen werden können. Das ist für uns, für die Schweizer Wirtschaft am wichtigsten.
Die beiden Geschäftsleute, die nach der Verhaftung des Sohnes von Libyens Staatschef Gaddafi festgenommen wurden, durften den Wüstenstaat bis heute nicht verlassen. Sobald diese frei sind, ist das Hauptanliegen von Atteslander also erfüllt. Wie gesagt, würde er es begrüßen, wenn die Entschuldigung von Bundesrat Merz und die schriftliche Zusicherung, den Genfer Vorfall von einem Schiedsgericht untersuchen zu lassen, auch die wirtschaftlichen Beziehungen wieder ankurbeln würden.
Das hoffen wir sehr. Libyen ist ein interessanter Geschäftspartner für die Schweiz. Nicht sehr wichtig, aber doch, über viele Jahre haben sich da gute Geschäftskontakte etablieren können.
Aus wirtschaftlicher Sicht war Libyen für die Schweiz das wichtigste Land in Afrika. So hat die Schweiz im Jahre 2007 vor dem Boykott für 280 Millionen Franken Waren nach Libyen exportiert, vor allem Maschinen und Pharmaprodukte. 280 Millionen sind zwar nicht nichts, aber dennoch nur ein Bruchteil des gesamten Exportvolumens von 200 Milliarden Franken. Wichtiger als der Export war der Import. Die Schweiz kaufte 2007 in Libyen für 1,7 Milliarden Franken ein, fast ausschließlich Erdöl. Atmet man nun also in der Schweizer Erdölindustrie auf angesichts des von Merz unterzeichneten Vertrags? Rolf Hartl, Geschäftsführer der Erdölvereinigung, betont, die Wirtschaftsbeziehungen müssten sich wieder normalisieren.
Auch wenn die Erdölversorgung der Schweiz im Verlauf der letzten Monate durch diese Krise nicht beeinträchtigt worden ist.
Anstelle des Erdöls aus Libyen kaufte man nämlich solches aus Algerien und Aserbaidschan. Fazit: Auch wenn Libyen nicht zu den allerwichtigsten Handelspartnern der Schweiz gehört, wünschen sich Wirtschaftsvertreter eine Normalisierung der Situation.
6.13 Uhr, wir sind beim Sport. Roger Federer hat im Finale von Cincinnati, der Hauptprobe für die US Open, einmal mehr eindrücklich gezeigt, was er kann. Er besiegte Novak Djokovic in 2 Sätzen mit 6:1 und 7:5. Es ist Federers dritter Sieg in Cincinnati. Bernhard Scher.
In Cincinnati feierte Roger Federer seinen ersten Turniersieg als Vater. Deshalb widmete er seinen jüngsten Triumph seinen Zwillingstöchtern.
Das ist schon etwas ganz Spezielles und es hat mich auch berührt natürlich, weil ich habe viel erlebt in den letzten paar Wochen und Monaten und dass es gerade wieder so hingehauen hat hier in Cincinnati ist natürlich mega und als Papi als erstes ist schon ein anderes Feeling, oder? Und darum freue ich mich, dass ich die Mirko sehe und Maila und Charlene und sich umarmen, weil eben sie nicht können am Finale natürlich dabei sein und darum freue ich mich jetzt natürlich, wenn sie den gleich sehen, ein paar Stunden.
Roger Federer tankte in Cincinnati viel Vertrauen. Innerhalb von 24 Stunden besiegte er 2 starke Konkurrenten. Zuerst im Halbfinal Andy Murray, gegen den er zuletzt 4-mal hintereinander verloren hatte, dann im Final Novak Djokovic, dem er im Frühling in Key Biscayne und in Rom unterlegen war.
Ja, ich bin sehr zufrieden eigentlich, wie ich gespielt habe. Ich habe ein bisschen Mühe im Achtelfinale und im Viertelfinale gegen Hewitt und Ferrer. Ist nicht ganz alles so einfach gegangen. Es ist nicht so flüssig aus dem Schläger gekommen und jetzt auf einmal eben hat der Wind aufgehört und somit ist nämlich Spiel zurückgekommen und habe super gespielt gegen Murray und Djokovic und das ist natürlich optimal hinblicken für die US Open und darum freue ich mich jetzt natürlich auch extrem drauf.
In Cincinnati hat Roger Federer seine Führung an der Spitze der Weltrangliste ausgebaut und hat nun 26 der letzten 27 Einzel gewonnen. Eine Woche vor den US Open in Flushing Meadows ist Roger Federer in Topform.
Das sind die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Heute Morgen gibt es wie immer auch für unterwegs als Podcast. Sie finden ihn in wenigen Minuten im Internet unter drs.ch. Verantwortlich ist heute Erich Wies, am Mikrofon Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.